Charleston. That's the dance step, the Charleston. We think it originated from those kids.
Die Kutschentouren durch das historische Viertel von Charleston finden wieder statt. Über ein Jahr lang hatte die Coronavirus-Pandemie für Stillstand gesorgt. Aber seit Impfungen im Frühsommer auch in Charleston überall verfügbar sind und die Beschränkungen aufgehoben wurden, strömen wieder Touristen in die berühmte Stadt im Süden der USA. Eine der schönsten, wenn nicht die schönste, wie es in vielen Broschüren heißt. Tatsächlich wähnt man sich hier in der an der Atlantikküste South Carolinas gelegenen Stadt beinahe nicht in Amerika. Die gut erhaltenen Originalwohnhäuser, öffentlichen Gebäude und Gärten versprühen Charme. Sie gehen auf die Kaufleute und Plantagenbesitzer aus dem 18. und 19. Jahrhundert zurück. So erzählt es auch der Kutscher Billy, der gleichzeitig als Reiseleiter fungiert. Er stoppt den schweren Gaul vor einer Kreuzung. Das Pferd zieht das vierrädrige Gefährt mit seinen 12 Touristen über die Straßen. Zum Glück ist es mit einer Plane überdacht, die vor der stechenden Mittagssonne schützt.
A lot of interesting architecture. It's one of the things we're known for in our city, the unusual architecture.
Wir sind berühmt für unsere ungewöhnliche Architektur. Das hier ist der typische Stil. Dort vorne, die beiden Häuser, wurden 1808 gebaut von einem Arzt. Der Stil heißt Charleston Single House. Fast die Hälfte der Häuser sind in diesem Stil gebaut. Die Häuser sind in dreierlei Hinsicht ungewöhnlich. Jeweils nur ein einziges Zimmer breit. Die Eingangstür führt nicht ins Haus hinein, sondern auf die Veranda. Und die Veranda, oder Piazza, wie wir sie nennen, ist immer südlich oder westseitig ausgerichtet, denn von dort kommen die kühlen Brisen.
Die Kutschentour im alten Stil weckt tatsächlich Erinnerungen an Filme und Bilder über den amerikanischen Süden. Magnolien, weißgetünchte Holzhäuser, Palmen, grüne Gärten mit Vogelgezwitscher, plätschernde Brunnen. Auf den amerikanischen Veranden stehen einladend Schaukelstühle. Kein Wunder, dass Charleston immer wieder als Filmkulisse diente, zum Beispiel für Scarlett, den Nachfolger von Vom Winde verweht.
Any other guesses? No. Left. It's leaning a little bit left.
Dort links, das Gebäude neigt sich leicht nach links. Es ist schwer zu sehen, aber glaubt mir, das ist deshalb, weil es von Demokraten gebaut wurde.
Die Gruppe lacht über das politische Witzchen des Kutschers. Und doch wird der heiteren Kutschpartie, die so angetan ist vom guten Wetter und von der sehenswerten Architektur, ein leichter Dämpfer verpasst. Billy hält an und deutet nach drüben hin zu einem Friedhof.
Unser berühmtester Prominenter ist dort drüben begraben. John C. Calhoun. Er starb 1850. Er war zweimal Vizepräsident der USA, 20 Jahre lang unser Senator, 8 Jahre lang Kriegsminister. Er wurde Vater der Konföderation genannt. Und er prägte den Satz, Sklaverei ist eine gute Sache.
Calhoun hatte in den 1830er und 1840er Jahren im Senat die Pro-Sklaverei-Fraktion angeführt. In seinen Reden machte er keinen Hehl aus seiner Überzeugung, nur die Sklaverei ermögliche den American Dream. Sklaverei basiere auf der Überlegenheit der Weißen gegenüber den Schwarzen. Außerdem hätte nie eine Gesellschaft existiert, wo Menschen nicht ausgebeutet worden wären. Kutscher Billy verweist kurz auf die Gegenwart.
Eine Calhoun-Straße ist nach ihm benannt. Und wenn man vor einem halben Jahr hierher in unsere Stadt kam, dann hätte man eine sehr hohe Statue sehen können, die 121 Jahre lang dort gestanden ist. Aber sie wurde vor 6 Monaten abgerissen. Calhoun repräsentiert unsere Stadt nicht mehr besonders gut.
Der Abriss der Statue des Sklavenhalters und Sklavereibefürworters Calhoun erfolgte auf den einstimmigen Beschluss des Stadtrats von Charleston hin. Unter dem Eindruck der Black Lives Matter-Proteste, die auch hier nach dem Tod von George Floyd im Mai 2020 stattgefunden hatten, musste etwas geschehen, wenn auch nur symbolisch. Das sehen nicht alle in Charleston so. Eine Passantin mittleren Alters zögert zunächst, sich überhaupt zu äußern. Sie traue Medien nicht, meint sie. aber dann gibt sie doch ihre Meinung preis.
That's how far we've come. In our country you have to be ashamed of yourself.
Bei uns muss man sich inzwischen schämen, wenn man für Ruhe und Ordnung eintritt. Dafür wollte Präsident Trump sorgen. Aber diese Black Lives Matter Leute sorgen doch dauernd für Chaos auf den Straßen und die Demokratenpartei gab klein bei. Man kann doch nicht einfach eine Statue abreißen, die das Herzstück einer Stadt ist. Das ist unsere Kultur. Wir sind stolz darauf. Ich bin total dagegen, dass sie abgerissen wurde.
Eine andere Passantin, die interessiert zugehört hat, will sich nicht einmischen und wartet erst ab, bis die Frau weitergegangen ist. Dann sagt sie:
There was a huge reaction in Charleston. Some people were in support of it.
Solche Leute sagen immer, man müsse die Geschichte bewahren. Das sagten sie auch, als vor ein paar Jahren die Konföderiertenfahne von Staatsgebäuden heruntergenommen wurde. Es ist Teil ihrer Geschichte, ihrer weißen Geschichte. Und es ist eine sehr finstere Geschichte, die sie da bewahren wollen.
Sie sei froh, dass die Calhoun-Statue entfernt wurde, sagt die 30-Jährige. Kutscher Billy ist bemüht, die Beklemmung der Touristen zu lockern. Woher der Reichtum der Stadt gekommen sei, fragt er rückwärts blickend in die Gruppe.
Ich gebe euch einen Tipp. Es waren zwei Pflanzen und es waren weder Baumwolle noch Tabak. Richtig, Reis. Um 1720 herum bestand die Hälfte der Exporte aus der Stadt aus Reis. Und die zweite Pflanze? Indigo. Das Indigo-Blau wurde wenige Jahre später in die ganze Welt exportiert.
Dass die Basis für den erwirtschafteten Reichtum in der unbezahlten Arbeit von Zehntausenden von Sklaven lag, lässt der Kutscher Billy aber aus. Immerhin wird bei solchen von der Stadt genehmigten Touren überhaupt auf das dunkle Erbe von Charleston hingewiesen, sagt dazu der gebürtige Charlestoner und Historiker Steve Estes.
Charleston's past is everywhere. In Charleston,
Charlestons Vergangenheit ist überall. Wie in vielen anderen Städten des Südens war die Erhaltung der historischen Architektur wichtig. Sie war ursprünglich den weißen Eliten wichtig, die ihre elitären Häuser mit den weißen Veranden und weißen Säulen erhielten. Eine der positiven Seiten der Erhaltung der historischen Architektur war gleichzeitig, dass die dunkle Seite auch erhalten blieb. Damit ringt Charleston bis heute.
Wie dunkel und gewalttätig die Geschichte von Charleston war, lässt sich allein vom Stadtbild her nicht erschließen. Zeitweise wurden mehr als zwei Drittel des Welthandels mit Reis über Charleston abgewickelt. Geerntet wurde er von den eingeschleppten Sklaven. Von denen, die zwangsweise aus Afrika über den Atlantik verschifft worden waren, setzte mehr als jeder Dritte in Charleston erstmals seine Füße auf amerikanischen Boden. 1860 gab es 4 Millionen Sklaven in den USA. Davon lebten 10%, also 400.000 in South Carolina. Charleston mit seinem Hafen war der Hauptumschlagplatz für den Sklavenhandel. Die Stadt wurde entwickelt auf der Grundlage der Sklavenwirtschaft, deshalb prosperierte Charleston fast 200 Jahre lang. Zwar verloren der Süden und damit auch South Carolina und Charleston den Bürgerkrieg und mit dem Ende der Sklaverei verloren viele hier ansässige Familien ihren Reichtum, aber, so Steve Estes, sie konnten ihre Prachtvillen behalten.
Of course, about half of that wealth was owned in slaves and human beings.
Die Hälfte des Reichtums hatte aus Sklaven bestanden, aus Menschen, die zum Eigentum geworden waren. Das Ende des Zustandes reduzierte die landwirtschaftliche Produktion Charlestons, die Stadt wurde arm, viele ihrer Bewohner hatten wirtschaftlich stark zu kämpfen, aber sie behielten ihre Vorkriegs- und Kolonialherrschaftshäuser.
Die Pferdekutschentour mit Billy, dem Kutscher und dem Dutzend Touristen hat wieder ihre Fahrt aufgenommen. Niemand klagt darüber, dass es keine akkurate Geschichtstour ist. Gebucht wurde schließlich eine vergnügliche Unterhaltungsfahrt, keine Vergangenheitsbewältigung per Kutsche. Dennoch lassen sich die Spuren, die die Sklaverei hinterlassen hat, nicht ganz verwischen. Im Vorbeifahren heißt es dann beispielsweise:
Am Ende dieser Straße, da wurden alle Sklaven verkauft. Black Lives Matter protestiert dort fast jeden Sonntag. Naja, wenn man sich aber links hält, dort auf der East Bay Street, dort ist mein Lieblingsrestaurant.
Die Bewältigung der Vergangenheit fällt Charleston wie dem Rest der USA immer noch schwer. Bedenkt man, dass der Anfang der Sklaverei in den USA von Historikern auf das Jahr 1619 zurückdatiert wird und somit mehr als 400 Jahre zurückliegt, vollzieht sich die Aufarbeitung dieser gar nicht ruhmreichen Geschichte praktisch im Schneckentempo. Das öffentliche Bildungssystem wagt sich nur sehr vorsichtig an die Sklaverei heran. Im Juni unterzeichnete Präsident Joe Biden ein Gesetz zur Schaffung eines neuen Bundesfeiertags zum Gedenken an den sogenannten Juneteenth, der das Ende der Sklaverei in den Vereinigten Staaten markiert. Der Juneteenth ist der erste neue Bundesfeiertag seit der Einführung des Dr. Martin Luther King Jr. Day vor fast 40 Jahren. Bei einer Zeremonie im Weißen Haus sagte Präsident Biden:
Juneteenth marks both a long, hard night of slavery and subjugation and a promise of a brighter morning to come.
Juneteenth, das war der 19. Juni 1865. Damals trafen Regierungstruppen im Ort Galveston Bay in Texas ein und proklamierten, dass die Sklaven in dem Südstaat ab sofort frei seien. Juneteenth wird seitdem von Afroamerikanern gefeiert. Jetzt ist es ein offizieller Feiertag. Der Tribut, den die Sklaverei immer noch fordert, lässt sich in Zahlen nur andeuten. So ungeheuerlich ist er. Sklaven waren im Jahr 1860, 5 Jahre vor dem Ende des Bürgerkriegs, der größte einzelne Vermögenswert des Landes. Ihr Wert überstieg den sämtlicher Fabriken und Eisenbahnunternehmen. Zwar arbeiteten die Sklaven vor allem in den Südstaaten, aber es gab kein großes Unternehmen, das nicht in das Geschäft involviert war. Versicherungskonzerne und Banken im Norden profitierten davon, selbst Universitäten. Die Häfen entlang der Ostküste, auch in New York, organisierten den transatlantischen Sklavenhandel mit den Rohstoffen, die fast zu 100% von Sklaven produziert wurden. Sklaverei war die Grundlage für das marktwirtschaftliche System der USA. Und nicht nur das, sie prägte auch das politische System der USA. Zum Beispiel das Wahlleutesystem, mit dem die Präsidentschaftswahlen entschieden werden. Und den zweiten Verfassungsgrundsatz, der auf Sklavenpatrouillen zurückgeht und das Recht auf Bewaffnung festschreibt. Der Journalist und Autor Clint Smith hat jüngst ein Buch zum Umgang der USA mit der Sklaverei veröffentlicht. Seine Note: nicht genügend.
Die Sklaverei existierte in diesem Land 250 Jahre lang. Verboten ist sie erst seit 150 Jahren. In der Grundschule bekamen wir vermittelt, dass Sklaverei sehr weit in der Vergangenheit zurückliegt. Etwa zeitgleich mit der Jurazeit, mit Fred Feuerstein und den Dinosauriern stattfand. Dabei ist die Sklaverei viel kürzer her. Viele Menschen, die heute leben, kennen oder kannten Menschen, die von Menschen aufgezogen wurden, die in Leibeigenschaft geboren wurden.
Der 32-Jährige, der in Louisiana und Texas zur Schule ging, erinnert sich genau an die geschichtlichen Zerrbilder, die ihm vermittelt wurden.
Zum Beispiel wurde mir beigebracht, dass es im Bürgerkrieg in Wahrheit nicht um die Sklaverei ging, sondern um Wirtschaft. Mir wurde nie beigebracht, dass 1860 die 4 Millionen versklavten Schwarzen mehr wert waren als jede Bank, Fabrik und Eisenbahn zusammen.
Im zurückliegenden Jahrzehnt hat sich die öffentliche Debatte um Geschichtsvermittlung dennoch positiv verändert. In den meisten ehemaligen Plantagen, die am Rand von Charleston liegen, wird bei Touristentouren auf die Sklavenwirtschaft hingewiesen. Schwarze Menschen werden nicht mehr ausgeblendet oder auf die Rolle von Statisten reduziert. Mittlerweile wird an solchen Orten tiefer geblickt. Die berühmten Plantagen Drayton Hall und Magnolia bieten beispielsweise historische Führungen in die ehemaligen Sklavenunterkünfte an und scheuen den kritischen Blick nicht mehr. Auch in Charleston selbst ist das so, wo die Sklavenbesitzer ihre reichen Häuser und ihre Bediensteten, die Stadtsklaven, hatten. Ein Beispiel für ehrliche Darstellung der Geschichte ist das Aiken Red House. Es diente dem Sklavenhalter William Aiken und seiner Frau als Stadthaus und gilt als eines der besterhaltenen historischen Gebäude der USA. Aiken war Mitte des 19. Jahrhunderts Politiker, Industrieller und Gouverneur von South Carolina. Das Aiken Red House ist zwei Stockwerke hoch. Zwei übereinander liegende Veranden weisen in voller Breite zur Straße hin, die von Büschen und Bäumen gesäumt ist. Eine selbstgeführte Audiotour beginnt im Keller und in der Küche, wo die versklavten Menschen für die Herrschaften kochen mussten.
Notice the kitchen tools near the fireplace.
Sehen Sie die Küchengeräte neben der Feuerstelle, Holzschränke zur Aufbewahrung der Lebensmittel und den Tisch in der Mitte. Ein sehr belebter Platz. Stellen wir uns vor, die Aikens haben zum Abendessen geladen und die versklavten Hausdiener, die Köchinnen und das Servierpersonal müssen sich darum kümmern, dass alles perfekt verläuft. 1846 lebten mindestens 7 Sklaven und ihre 6 Kinder im Aiken Red House. 2 Frauen namens Anne Greggs und Dorcas Richardson. Eine der Frauen war wahrscheinlich Aikens Köchin. Tagsüber muss es hier drin nur schwer auszuhalten gewesen sein. Können Sie die feuchte Hitze fühlen?
Stadtsklaven arbeiteten als Köchinnen, Butler, Gärtner, Wäscherinnen, Kindermädchen, Näherinnen und Tischler.
Laundresses, Nursemaids, Carpenters and Seamstresses.
Es ist schwierig, ihren Alltag nachzuvollziehen, aber diese Räume lassen uns erahnen, wie das Leben war.
Zu essen bekamen Sklaven Überreste, wenn die Herrschaft etwas stehen gelassen hatte.
Charleston war ein Hafen mit einem Reichtum an verfügbaren Lebensmitteln. Schokolade aus Zentralamerika, exotische Gewürze und sogar Bananen, die erst ein paar Tage zuvor aus der Karibik angekommen waren. Das, gemischt mit der lokalen Küche, ist bis heute die Grundlage für die Südstaaten-Kulinarik. Gefunden wurden auf dem Aiken-Gelände Spuren von Tomaten, Okraschoten, Mais und Grünzeug, oft serviert mit Hühnchen, Rindfleisch oder Schweinefleisch. Gefunden wurden auch Überreste von Austern, Schildkröten, Wels, Wolfsbarsch und Forelle.
Eine Holztreppe führt ins obere Stockwerk mit den Schlafräumen. Es ist nur schwer vorstellbar, wie eine ganze Familie mit Kindern in einem oder zwei dieser Räume zusammengepfercht leben konnte. Fenster führen nur nach innen in die Gänge, nicht nach draußen zur Frischluft. Ein Raum mit vielleicht 20 Quadratmetern befindet sich direkt über der Küche.
Das ist einer der ganz wenigen Räume mit Sonnenlicht und Frischluft, aber auch direkt über der Küche, also unerträglich heiß. In diesem Raum und wahrscheinlich noch einem weiteren lebten die Richardson. Das waren Dorcas, ihr Mann Sambo und ihre Kinder Charles, Rachel, Victoria, Elizabeth und Julia. Dorcas war erst 11 Jahre alt, als sie ihr erstes Kind bekam. Sie arbeitete wahrscheinlich im Masterhaus als persönliche Sklavin von Harriet, der Ehefrau des Gouverneurs, oder ihrer Tochter.
Die bedrückende Audiotour im Aiken Red House belässt es nicht bei Beschreibungen und Namen.
Die entmenschlichende Sicht auf Menschen, die nicht frei waren, sondern als Besitz gesehen wurden, bedeutete auch, dass ihr Leben kaum dokumentiert wurde. Und wenn, dann immer aus der Sichtweise der Unterdrücker. Außerdem werden die Namen nicht immer gleich aufgeführt. Das Alter ist oft ungewiss und Familienbeziehungen sind schwer nachzuvollziehen.
Die eingeschleppten Afrikaner wurden von den Sklavenhändlern und von ihren Käufern nicht nach ihrem Namen gefragt. Ihnen wurden einfach englische Namen verpasst. Namen von Sklaven, die hier lebten, waren zum Beispiel
Hannah Brown, Thomas Polite, Patsy Polite, Rachel Ann, Edward Singleton, Mary Middleton, George Ansley, Julia Small, James Rhodes, Sam Graham.
Die Audiotour führt ins Freie in den gepflasterten Hof, der mit einer hohen, unüberwindlichen Mauer umgeben ist. In einem Schuppen steht die Originalkutsche der Aiken-Red-Familie. Es geht weiter zum Haupthaus, einer klassischen Südstaatenvilla mit breiten, schweren Schiebetüren, ausladenden Räumen, Kristallleuchtern, französischen Tapeten und Marmor. Jeder Raum ist mit einem Glockensystem ausgestattet, mit dem Sklaven herbeigeläutet werden konnten.
Schauen Sie aus dem Fenster. Man kann den Arbeitsgarten sehen, wo Sklaven lebten und arbeiteten. Die Aikens verbrachten viele Stunden in diesem Raum beim Lesen. Für die Menschen im Garten aber war das unter Strafe verboten. Lesen war für sie illegal. Auch das Schreiben war untersagt. Die Sklavenhalter fürchteten, dass die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben zu organisiertem Widerstand und Revolte führen könnten. Es ist kein Geheimnis. Wissen ist Macht. Die Bibliothek ist nur ein paar Meter entfernt von den Räumen der Sklaven. Aber die gesetzliche, moralische und politische Kluft zwischen beiden war enorm.
Eine ehrliche und umfassende Geschichtserzählung wie die im Aiken-Red-Haus, die das unterdrückerische Verhältnis der weißen Herrschaft zu den schwarzen Sklaven offen anspricht und beurteilt, ist nach wie vor die Ausnahme. Als das Aiken-Red-Haus 1975 zum Museum wurde, drehten sich die Touren ausschließlich um den Reichtum und die Macht der Familie, angereichert mit Südstaaten-Nostalgie. Erst um die Jahrtausendwende veränderte sich das, wie die Leiterin des Aiken-Red-Haus Valerie Perry sagt.
The museum interpreters were only talking about
Gegen 1998 wurde erkannt, dass nur über Aiken geredet und Sklaverei völlig außer Acht gelassen worden war. Wir waren in den späten 1990ern eine der ersten Institutionen, die offen über Sklaverei zu sprechen begann. Die Tour beginnt seitdem draußen, also in den Sklavenunterkünften. Der zweite Teil, das Herrenhaus, folgt erst später.
Nicht immer stößt die Präsentation bei Besuchern auf Zustimmung. Manchmal lassen sie sogar ihrer Wut freien Lauf, sagt Valerie Perry.
When we've had people who've taken their MP3s and thrown them on the table.
Wenn man Leute sieht, die ihre Kopfhörer voller Wut hinschmeißen und die dann sagen, das ist Geschichtsklitterung, dann sind das fast immer SeniorInnen im Rentenalter. Ich erkläre ihnen, dass wir sehr viele Nachforschungen betrieben haben in den letzten 10, 15 Jahren darüber, was in diesem Haus passiert ist und dass alles akkurat ist. Viele dieser BesucherInnen haben nichts anderes als das Mondlicht und die Magnolien im Kopf. Sie haben vielleicht gelesen, dass Aiken eine Plantage besaß, aber dass auf seiner Privatinsel vor Charleston 860 SklavInnen waren, das wollen sie nicht hören. Sie wollen nur hören, dass hier ein reicher, weißer Mann in einem prächtigen, großen Haus lebte und dass er sehr viel Geld verdiente. Nicht hören wollen sie, dass er auch 500 weibliche Sklaven hatte.
Gerade unter Donald Trump, der 2016 das Amt antrat, mehrten sich solche Stimmen unter Besuchern im Aiken-Red-Haus, sagte Valerie Perry.
Wir versuchen nicht politisch zu sein, weil wir wissen, dass das ein Wespennest ist. Als Trump ins Weiße Haus einzog, merkten wir in den ganzen USA, dass Menschen, die Schwarze nicht mögen, die Katze aus dem Sack ließen. Wir haben den Hass direkt erlebt.
Spew in so many different ways.
Aber solche rechtsextrem eingestellten Besucher sind trotz Trump die Ausnahme geblieben, sagt Valerie Perry. Gleichwohl sind und bleiben die Geschichte der Sklaverei und ihre Nachwirkung, die White Supremacy, die fortdauernde Dominanz der Weißen und die systematische Diskriminierung von Schwarzen ein Dauerthema. Rassismus und neuer gewalttätiger rechter Terror machten auch vor Charleston nicht Halt. Am 17. Juni 2015, vor 6 Jahren, erschoss ein weißer Neonazi in einer der ältesten Kirchen, der Mother Emmanuel, 9 schwarze Charlestoner Bürger bei einer Bibelstunde. Der Attentäter wurde gefasst, er wurde zum Tode verurteilt und sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis. Zur Beerdigung der 9 Opfer kam der damalige Präsident Barack Obama nach Charleston. Er sang Amazing Grace, das berühmte Kirchenlied. Sing grace. How sweet. Historiker schätzen, dass 8 von 10 Afroamerikanern ihre Vorfahren auf Charleston zurückführen können, wohin sie verschleppt und dann weiterverkauft worden waren. Demgegenüber schwindet die Bedeutung der berühmten Einwandererinsel Ellis Island in New York. Gerade einmal die Hälfte der weißen Amerikaner hat Vorfahren, die dort ankamen. Ellis Island ist ein Muss für jeden New York-Touristen, der dort auch Nachforschungen über seine oder ihre Vorfahren, etwa über Familiennamen oder Ankunftsdaten, anstellen kann. In Charleston gibt es so etwas nicht. Die Namen, die Herkunft der schwarzen Sklavinnen und Sklaven, sie wurden als unwichtig erachtet. Kaum etwas ist dokumentiert. Abhilfe schaffen soll ein internationales afroamerikanisches Museum, das im kommenden Jahr eröffnet werden soll. Genau an Charlestons früherer Hafenanlegestelle, wo Zehntausende von verschleppten Afrikanerinnen und Afrikanern zum ersten Mal amerikanischen Boden betreten mussten. Das Gelände ist heute eine Baustelle. Die Stadt Charleston hofft mit dem neuen Museum auf den Zustrom von afroamerikanischen Touristen und eine Wiedergutmachung, auch wenn sie nur symbolischer Art sein kann.